Deutschlandfunk, Information und Musik.
Birnen, Äpfel, Karotten, alles, was wir essen, kommt aus der Natur und wurde von der Wildform zur Kulturpflanze herangezüchtet. Penicillin, das erste lebensrettende Antibiotikum, ist ein Stoffwechselprodukt eines Schimmelpilzes. Die Reihe der überlebenswichtigen Nahrungsmittel und Substanzen aus der Natur ließe sich unendlich fortsetzen. Am Ende steht die Erkenntnis, dass die Menschen die Natur brauchen. Umgekehrt gilt das nicht. Und die Menschen brauchen die Natur außerdem in ihrer ganzen Vielfalt, weil eben nur ein intakter Wald Wasser filtert und die Hänge bei Regen vor dem Absturz bewahrt, weil nur in einem gesunden Ozean Fische für die Ernährung der Menschen schwimmen. Ab morgen beginnt die 16. UN-Biodiversitätskonferenz in Kolumbien. Das Treffen steht unter dem Motto Frieden mit der Natur. 196 Vertragsstaaten beraten, wie die 23 konkreten Ziele zum Biodiversitätserhalt umgesetzt werden sollen, die schon vor 2 Jahren in Montreal beschlossen wurden. Und die Zeit drängt, denn immer mehr Lebensräume werden zerstört. Jede 8. Art ist inzwischen vom Aussterben bedroht und dabei ist nicht mal jede Art inzwischen wissenschaftlich erfasst. Ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Josef Settele, Biodiversitätsforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, gesprochen und wollte von ihm wissen, warum der Erhalt der Biodiversität vor allem wichtig für die menschliche Bevölkerung ist.
Ja, da wir als Menschen letztlich ja ganz stark auf Biodiversität aufbauen, das, was wir essen, unsere Nahrung, die Pflanzen, auch die Tiere, wenn wir nicht Vegetarier sind, sind alles Elemente der Natur, die wir eigentlich weiterentwickelt haben oder einfach nutzen. Von daher ist dieser Link schon mal ganz eindeutiger. Es gibt noch viele andere Beispiele. Bestäubung ist ein wichtiges Thema. Und man sieht, dass durch die Bestäubung mit Insekten letztlich auch überhaupt nur Vitamine zu sich genommen werden können. Also im Prinzip die Bestäubung von Früchten, Bäumen, also Äpfel, Birnen, Mangos in den Tropen. Das sind 2 Beispiele dafür.
Was sind denn die Ziele dieser Konferenz?
Ja, die Hauptziele bestehen darin, so ein bisschen Stocktaking zu machen, also schauen, was ist passiert seit der letzten Konferenz in Montreal vor knapp 2 Jahren. Und so sehen wir, wie weit die einzelnen Staaten ihre Versprechen dann eingelöst haben. Und natürlich das Ganze auch weiterzuentwickeln. Also eine Verpflichtung war zum Beispiel, nationale Pläne zum Schutz der Diversität zu machen, haben nur 25 Staaten geschafft, Deutschland nicht. Und die anderen 170 haben nichts geliefert, so als ein Beispiel.
Das macht nicht gerade Mut, finde ich. Sie haben es ja angesprochen, vor 2 Jahren wurde auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal ein eigentlich sehr ehrgeiziges Rahmenabkommen abgeschlossen, das Land und Meeresflächen und die Artenvielfalt schützen soll. Zeigt sich schon irgendwo eine Erholung oder eine Verbesserung?
Also Erholung, Verbesserung ist in so einem kurzen Zeitraum kaum zu erwarten, aber es gibt zumindest auch Entwicklungen, die positiv sind, nämlich Deutschland als Beispiel. Wir haben diesen natürlichen Klimaschutz als Vorgehensweise, wo doch sehr viel jetzt auch investiert wird, wo wir versuchen, entsprechende Wiedervernässung zu machen und auch die Landschaften naturnah zu gestalten, auch im Sinne von Erhalt von Kohlenstoff in der Landschaft. Da ist eigentlich ganz gut was im Gange. Das dauert natürlich, bis sowas belegen kann, dauert noch länger. Und bei Arten ist es insgesamt dasselbe. Die Erholungsphasen sind halt sehr lange. Das heißt, man kann nur sagen, die Maßnahmen sind da, die sind gut in diesem Fall, aber die Effekte zeigen sich ja nicht so schnell.
Aber schon 1993 in der UN-Biodiversitätskonvention wurde schon der Erhalt der Biodiversität vorgeschrieben. Dennoch schreitet der Verlust der Lebensräume und der Artenvielfalt ja weiter voran. Und das ist nun wirklich ein langer Zeitraum.
Das stimmt, das ist ein langer Zeitraum. Damals waren die Vereinbarungen so ein bisschen vager gewesen, natürlich auch, also wenig konkret. Die wurden jetzt immer konkreter an Maßnahmen gebunden, konkreter an Vorgehensweisen, an Indikatoren. Und das war eigentlich erstmal in Montreal das Global Biodiversity Framework, wo sowas wirklich spezifischer festgelegt wurde. Wir sind bislang immer gescheitert, was sicher daran lag, dass der Wille der Umsetzung nicht groß war, nicht groß genug. Und da entsprechend auch die Rahmenbedingungen dann nicht festgezurrt waren. Das ist besser geworden durch Montreal. Und jetzt muss man sehen, dass wir das Ganze endlich auf die Schiene bekommen.
Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Warum muss man Klima und Artenschutz eigentlich zusammen denken?
Ja, weil sie beide sich gegenseitig stark beeinflussen. Also man kann sich vorstellen, dass entsprechend verändertes Klima für viele Arten ungünstig ist, für einige auch günstig natürlich. Also warm und trocken kann für einige gut sein, für die Masse nicht. Und andersrum, wenn ich diverse Systeme habe, sind die auch gegen Klimaauswirkungen resilient, also widerstandsfähiger. Wenn ich als Beispiel nehme Waldwirtschaft als Beispiel, dann ist es so, wenn ich diversere Strukturen habe, also viel mehr Artenvielfalt und Fläche, bin ich nicht so anfällig gegen Trockenheit, gegen Schädlinge etc. Das heißt, die Diversifizierung insgesamt schafft einfach mehr Stabilität im
System.
Weil im Prinzip jede Baumart zum Beispiel hat verschiedene Ansprüche, kann damit optimal die Landschaft nutzen. Einige gehen vielleicht drauf dabei, aber sind nicht immer nur eins. Also die Fichte zum Beispiel, wenn es nur Fichte wäre und es dann trocken, sie hat, dann ist entsprechend vorbei. Ne? Dann gehen die einfach ein, dann ist der Wald weg. Habe ich nur einzelne Elemente, also Fichte als Teil eines Ganzen, dann bleiben die anderen immer noch übrig und können entsprechend weiter wachsen. Das heißt, der Bestand bleibt letztlich erhalten.
weil ich noch genug Spieler sozusagen auf der Reservebank habe.
Genau, gutes Beispiel. Also Spielerreservebank ist wichtig oder auch einfach Versicherungsaspekte für die Zukunft. Dinge, die, also Arten, die nicht so häufig waren, vielleicht dann einspringen können, wenn sie noch da sind.
Welche Lebensraumtypen sind denn besonders gefährdet?
Also es betrifft eigentlich alle Lebensräume. Dominant sind natürlich Agrarlandschaften, dort so speziell diese eher traditionell genutzten alten Landschaften. Man kennt das so Wacholderheiden, sowas, also Sachen, die durch entsprechende Beweidung genutzt waren.
Das waren dann eher Schafe und Ziegen.
Genau, Schafe und Ziegen. Also man kennt Schwäbische Alb als Beispiel, wo sehr viel Diversität entstanden ist durch die Nutzung, durch die extensive Nutzung und jetzt eben das Ganze sich ändert, wo die Nutzung aufgegeben wird oder sich ändert und damit auch die Arten, die angepasst dort sich entwickelt haben über lange Zeit, dann nicht mehr da sind.
Wie wichtig sind denn Naturschutzgebiete oder andere Schutzräume für die Biodiversität?
Also es gibt ganz bestimmte Arten, die nur ganz bestimmte Lebensräume eigentlich brauchen. Es gilt für alle Arten. Und für Arten, die schon sehr selten sind, sind häufige Lebensräume auch selten. Und damit sind es genau die, die in Schutzgebieten erfasst werden sollten, um eben diese Minimalgarantie zu haben, dass sie hier gehalten werden. Das ist eine Komponente. Da muss ich nur gucken, dass diese Lebensräume auch vernetzt sind. Also über Vernetzung in der Landschaft, vielleicht kleinere Gebiete in dazwischen, also zwischen den einzelnen großen Gebieten. Also Naturschutzgebiete sind ein wichtiges Element. Wobei bei uns aber so ist, dass die Gebiete meistens Kulturlandschaften sind, also auch eine gewisse Nutzung brauchen. Und die Flachfeld ist das ganze Ziel auch hinfällig.
Da sind dann diese sogenannten Trittsteine ganz praktisch, ne? Oder diese Heckenvernetzung zwischen den jeweiligen Gebieten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, Trittsteine, es können also kleine Tümpel sein bei aquatischen Organismen, Libellen oder sowas, oder Hecken, die entsprechende, ja, soll man sagen, Korridore bilden für Käfer oder auch für Falter. Also es können kontinuierliche sein, Streifen, also Hecken in der Landschaft, aber auch punktuelle, wenn Tiere fliegen können zum Beispiel, geht es natürlich auch.
Der Faktencheck Artenvielfalt wurde Anfang Oktober vorgestellt. Das ist eine Art Biodiversitätsbestandsaufnahme für Deutschland. Und dieser Faktencheck hat noch einmal den Abwärtstrend für die verschiedenen Lebensräume und die Vielfalt der Arten in Deutschland bestätigt. Warum bewegt sich da so wenig, trotz dieser vielen Instrumente, die wir haben, wie die Wasserrahmenrichtlinie oder FFH-Richtlinien?
Ja, da gibt es doch diesen Mangel an Umsetzung, vielleicht Willen oder auch Fähigkeit, das weiß ich nicht genau einzuordnen, wahrscheinlich beides in Kombination. Nehmen wir das FFH-Schutzgebiet, also das europäische Schutzgebiet für naturnahe Lebensräume, sage ich mal, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, dann ist auch die daran gekoppelt, dass ich die Landschaften entsprechend ja auch nutzen muss, extensiv, was dann häufig nicht passiert. Das heißt, diese Umsetzung auf der lokalen Ebene findet so nicht statt, weil das Verständnis zum Teil gar nicht da ist. Da wird zum Teil ein Schutzgebiet gemacht und nichts mehr gemacht, dass das Ganze auch in der Qualität abwertet. Das ist also eine Komponente davon.
Haben Sie ein Beispiel?
Wenn wir die vorher genannten Wacholderheiden, wenn die nicht mehr genutzt werden, wachsen die langsam zu und sind dann entsprechend nicht mehr für die seltenen Arten, die da waren, geeignet, also die Orchideen etc. Das heißt, ich habe dort einfach nur ein bisschen Gehölz, das noch hochwächst, aber eben viele Arten sind nicht mehr da.
Laut der EU-Renaturierungsverordnung sollen ja 30% der Ökosysteme bis 2030, und das ist nicht mehr so lange hin, in einen guten Zustand versetzt werden. Wie realistisch ist dieses Ziel?
Ja, das Ziel ist sicher sehr hochgegriffen, aber zum einen denke ich, wir brauchen noch ein paar Ziele, die ein bisschen visionärer sind, zum einen. Zum anderen ist es so, dass wir einen guten Zustand definieren müssen, was nicht überall einfach ist. Auf jeden Fall ist der Zustand besser als der jetzige, sollte es sein in den meisten Fällen. Und da kommt es darauf an, welche Indikatoren ich verwende. Das heißt, es gibt Bewegungen, die uns zeigen, wir können hier und da das erreichen, aber die 30%, die werden wohl schwierig zu knacken sein, sage ich vorsichtig.
Es ist ja oft inzwischen die Rede von Ökosystemleistung, also was der Wald zum Beispiel alles bringt, um das Wasser zu filtern, die Luft zu verbessern, vor Erosion zu schützen, uns einen Erholungsraum zu bieten. Wie lässt sich so eine Ökosystemleistung der verschiedenen Lebensraumtypen, also Wald oder Magerwiese oder jetzt diese Schwäbische Alb, wie lässt sich das bemessen?
Ja, zum einen kann ich bemessen, welche Leistung es dann bedeutet. Man kann es auch versuchen, in Zahlen auszudrücken, also wie viel es uns spart an Kosten, Wasser zu reinigen, wenn entsprechend die Reinigung durch die Natur erfolgt. Also sprich, die ganzen Kläranlagen, die ich brauche, könnte vielleicht weniger sein, wenn entsprechend die Landschaft entsprechend aussieht. Also weniger Schadstoffe reinkommen, wäre eine Komponente. Die kann ich dann versuchen, so zu bewerten, dass ich sage, okay, ich brauche diese Anlagen so nicht mehr betreiben und damit das Geld eingespart für diese Wiederherstellung des Zustandes, des Gutzustandes des Gewässers. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich häufig, Tourismus kann man nehmen als Beispiel. Schwäbische Alb wäre ein Beispiel dafür, andere Regionen oder Wald insgesamt häufig. Pfälzerwald als Beispiel im Südwesten. Dann sind das Landschaften, die natürlich einen hohen Erholungswert haben. Und wenn die nicht mehr so existierten, wäre auch die Einnahmequelle dieser Art dann weg. Das wäre auch eine andere Art, das zu quantifizieren.
Jetzt wird ja diese Konferenz in einem sehr arten- und biodiversen Bereich stattfinden. Wie sehr hat sich dort ein Wandel vollzogen, gerade wenn man an den Amazonas denkt oder an den globalen Süden?
Also nehmen wir als Beispiel Kolumbien. Kolumbien investiert in den nächsten Jahren 40 Milliarden Euro umgerechnet in den Naturschutz. Das ist für eine Staat wie Kolumbien sehr, sehr viel Geld ist natürlich, wäre bei uns auch viel natürlich. Ne? Und versucht eben dort dieses Konzept des Friedens mit der Natur, so heißt auch die ganze Tagung als Devise, ja, auf den Weg zu bringen. Wir haben dort eine sehr engagierte Ministerin, die das Ganze leitet und die entsprechend auch dahinter steht. Also die Regierung ist momentan sehr, sehr günstig für diese Entwicklung. Brasilien als Beispiel, Amazonas, also schwerpunktmäßig in Brasilien ist, haben wir ja schon den Effekt auch, dass seit Lula zumindest die Abholzungsrate zurückgeht, aber immer noch abgeholzt wird. Auch da gibt es Bestrebungen in der Politik, dass das Ganze eigentlich besser wird. Von daher ist nicht alles so ganz von Pessimismus geprägt, aber dennoch müssen wir vorsichtig sein, dazu optimistisch zu werden.
Gibt es einen Punkt, von dem Sie hoffen, dass der jetzt bei dieser Konferenz umgesetzt wird?
Ja, es gibt den Punkt, dass im Prinzip die Nationalstaaten es schaffen, die Finanzierung des Schutzes besser auf die Schiene zu bringen, also im Prinzip mehr Zusagen zu machen zum einen und das zum anderen, was ein Ziel ist, die ganze genetische Vielfalt, die man versucht auch ein bisschen zu quantifizieren und zu monetarisieren oder globale Süden viel davon haben könnte, dass wir das auf die Schiene bringen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber die entsprechenden Unternehmen sind eigentlich sehr, sehr engagiert dabei und ich glaube, dass da vielleicht sogar mehr läuft als auf Regierungsebene, dass eher das private Geschäft zum Teil hier stark mit reinkommt.
Also die vielen verschiedenen Tomatensorten.
Zum Beispiel, ja genau sowas. Aber auch andere Substanzen der Pharmazie zum Beispiel, wenn ich entsprechende Medikamente mache. Wenn wir überlegen, 70% der Krebsmedikamente, die wir nutzen, sind naturbasiert. Also daher unsere Gesundheit hat damit viel zu tun. Und den Gewinn machen momentan ja eher Konzerne, die dafür bislang für die Herkunftsländer nicht viel ausgegeben haben.
Über den Wert der Natur sprach ich vor der Biodiversitätskonferenz mit Professor Josef Settele. Er ist Biodiversitätsforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.